Als ich vor über 20 Jahren das erste Mal in den Kontakt mit einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde kam, da waren meine Vorstellungen von einer solchen Gemeinde, dass sie streng und konservativ wären, dass sie sehr viel Wert auf die Gebote Gottes legten würden und dass sie die Gebote in sehr traditioneller Weise auslegen würden. Dies war meine Erfahrung von damals und das ging einher, dass Dinge wie Sexualität, Ehe, Ehescheidung, Rolle von Mann und Frau und so weiter in einer sehr konservativen Richtung ausgelegt wurden. Ich erwartete also nicht, eine modernere Sichtweise dieser Themen zu finden. Bei unserer Muttergemeinde in Wiesbaden, in der wir damals so ein- oder zweimal reingeschnuppert hatten, fand ich diese Erwartung auch erfüllt. Sie war zumindest damals das Musterbeispiel von einer eng denkenden, konservativen, freikirchlichen Gemeinde. Hier in Bad Schwalbach wehte nach unserem Gefühl ein etwas anderer Geist. Die Enge, die wir in Wiesbaden verspürten, war sogar zur Zeit von Pfarrer Zintara, der damals ja noch hier der Pfarrer war, irgendwie nicht zu spüren. Dabei war es gar nicht genau festzulegen, woran das nun genau lag. Es war ja nicht so, als wären die Gesetze Gottes hier unwichtiger oder würden weniger ernst genommen. Die Gebote standen genauso im Zentrum der Verkündigung wie in Wiesbaden auch. Der Glaube wurde genauso ernst genommen. Jesus stand ebenso im Zentrum. Was also war der Unterschied? Dieser Unterschied wurde mir zum ersten Mal so richtig bewusst, als in dieser Gemeinde eine durchaus schwierige Frage zu entscheiden war. Es ging um Wiederverheiratung nach einer Scheidung. Dass Ehescheidung nicht dem Willen Gottes entsprach, das war unstrittig. Ebenso war es unstrittig, dass Ehescheidung auch unter Christen durchaus vorkommt, oft aus sehr guten Gründen. Die Frage erhob sich, ob die Gemeinde als Gemeinde Gottes den Segen zu einer Wiederverheiratung geben konnte. Es gibt viele baptistische Gemeinden, die hier mit einem klaren Nein antworten würden. Das Gebot, sich nicht scheiden zu lassen, wiegt für diese Gemeinden schwerer als das persönliche Glück einzelner Menschen. Der Standpunkt ist hier, dass Ehescheidung nicht rechtens ist und Wiederverheiratung damit Ehebruch. Doch hier in dieser Gemeinde hatte damals Bernhard Kasülke einen wesentlichen Einfluss. Er war für mich eigentlich so der Prototyp eines alten, gestandenen Baptisten, der mit beiden Beinen in der baptistischen Glaubenstradition stand und der auch entsprechend die ganzen Standpunkte so vertrat. Ach, er argumentierte in dieser Situation, dass mit einer Scheidung die Ehe tot wäre. Die beiden ehemaligen Ehepartner sind also nach einer Scheidung füreinander gestorben. Und eine Wiederverheirung nach dem Tod ist auch nach der Bibel erlaubt und hat den Segen der Gemeinde verdient. Mich hat diese Einstellung, dieses Erlebnis damals sehr, sehr stark beeindruckt. Mein Respekt vor Bernhard und vor dieser Gemeinde sind damals enorm gestiegen. Wir haben als Gemeinde unseren Segen zu der Wiederverheiratung gegeben und wir haben es auch niemals einen Tag lang bis heute bereut oder auch nur ein Zeichen gesehen, dass Gott diesen Segen nicht in vollem Umfang bestätigt hätte. Das zeigt, dass selbst gläubige Christen die Art und Weise, wie Gebote gelebt werden, oft mit sehr feinen Unterschieden versehen. Obwohl sie ja doch auf denselben Texten und auf derselben Bibel aufbauen. Tatsächlich ist das nicht unbedingt verwunderlich, denn es finden sich auch in der Bibel Texte, die sehr unterschiedliche Denkweisen zum Ausdruck bringen und die unsere traditionellen Denkweisen oft sehr überraschend in Frage stellen. Um so einen Text geht es heute. Die Perikope für den heutigen Sonntag, Septuagesimae, steht im Alten Testament, im Buch des Predigers, Kapitel 7, die Verse 15 bis 18. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du nicht zugrunde gerichtest. Und sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch das andere nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Der Buch des Predigers ist ein besonderes Buch in der Bibel. Es stammt von keinem Propheten und erzählt kein Ereignis aus dem Leben der Menschen mit Gott. Es lässt sich nicht unbedingt zusammenhängend lesen und hat keinen wirklich roten Faden, außer einem einzigen. Es geht um Ratschläge und Erkenntnisse aus dem echten Leben. Der Prediger ist eine Sammlung von Weisheitssprüchen, aus denen eine sehr tiefe Lebenserfahrung spricht. Erfahrungen, die der Autor gerne an die Menschen, an die Leser weitergeben will, damit man sie nicht einfach alle selber machen muss, sondern dass man daraus lernt. Das Ziel ist, an vielen Stellen zu einer Lebensweise zu ermutigen, die ein gutes und erfülltes Leben ermöglichen. Das bedeutet, das Ziel der Weisheitssprüche ist nicht unbedingt Frömmigkeit und auch nicht, wie man das ewige Leben gewinnen kann. Noch nicht einmal immer die gute Beziehung zu Gott ist im Vordergrund. Es geht darum, wie man ein gutes Leben führt. Und dieser starke Bezug auf die Realität des Lebens führt dazu, dass der Prediger öfter mal mit unseren frommen Vorstellungen kollidiert und Denkweisen entlarvt, die gerade unter gottesfürchtigen und frommen Gläubigen allzu häufig auftreten. Und um sowas geht es auch heute im Eingang zur Vorpassionszeit. Es geht um Gerechtigkeit und Gottlosigkeit. Die Grundeinstellung in diesen Begriffen ist ebenfalls klar. Gerechtigkeit ist etwas, was Gott von uns fordert. Das ganze Alte Testament dreht sich um diesen Begriff. Jemand, der Gott folgt, der muss gerecht handeln, der muss gerecht sein. Das Gegenpol ist der Begriff der Gottlosigkeit. Ein Gottloser ist nicht gerecht, sondern ungerecht. Ein Gottloser hört nicht auf das, was Gott von ihm fordert. Es ist ihm egal. Die Aufforderung, auf Gott zu hören und Gerechtigkeit zu üben, ist etwas, was bei den Propheten im ganzen Alten Testament sehr häufig zu finden ist. Und die Menschen in Israel wurden immer wieder zur Gerechtigkeit aufgefordert. Beispiele finden sich zum Beispiel in 1. Samuel 26. Dort steht: Der Herr aber wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Oder in Psalm 1. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Oder in Jesaja 28. Und ich will das Recht zur Rechtsrichtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. Oder in Jesaja 50. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Und damit verbunden ist auch immer wieder die Begründung, warum man denn gerecht handeln soll. Warum soll man denn das tun, was Gott von einem verlangt? Die vordergründige Erklärung ist ebenfalls an einigen Stellen im Alten Testament zu lesen. Zum Beispiel in Sprüche 24, die aber gerecht richten, denen geht es gut und reicher Segen kommt auf sie. Genau hier setzt der Prediger ein. In Vers 15 schreibt er: Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Da der Prediger ein sehr praktisch veranlagter Sicht vertritt, schaut er auf das tägliche Leben und stellt fest, die einfache Sicht, dass es einem gut geht, wenn man Gott folgt, und schlecht, wenn man Gott ignoriert, die stimmt. ganz einfach nicht. Er hat Menschen gesehen, die waren so gerecht, wie es nur irgendwie ging. Und trotzdem sind sie zugrunde gegangen. Und er hat Menschen gesehen, die haben Gott ignoriert und trotzdem haben sie fröhlich, lange und erfolgreich ihr Leben gelebt. Dieser Gegensatz zwischen Erwartung und Realität ist im Alten Testament an einigen Stellen thematisiert. Zum Beispiel das ganze Buch Hiob dreht sich eigentlich um dieses Thema. Im Hiob ist die Auflösung dieses Konfliktes für viele Menschen sehr unbefriedigend. Dort wird im Grunde lediglich am Ende die Erhabenheit und Größe Gottes hervorgehoben und der Mensch als kritisch Fragender in seine Schranken gewiesen. Der Prediger geht einen anderen Weg. In Vers 16 und 17 schreibt er: Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Das ist echt verblüffend. Sei gerecht, aber nicht allzu gerecht. Sei weise, aber nicht allzu weise. Verlangt Gott von uns nicht gerade, dass wir vollkommen sind, wie der Vater im Himmel vollkommen ist? Um diese Stelle zu verstehen, müssen wir natürlich erst verstehen, was es mit dem Begriff der Gerechtigkeit auf sich hat. Im normalen Sprachgebrauch heißt gerecht sein, dass jeder das bekommt, was er verdient. Im Verhältnis zu seinen Taten und im Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Bei Kindern zum Beispiel wird als gerecht empfunden, wenn Belohnungen in gleicher Weise gleichmäßig verteilt werden. Gerecht ist auch, dass derjenige mehr bestraft wird, der mehr ausgefressen hat. Dieses Gerechtigkeitsempfinden setzt sich bei uns auch im Erwachsenenalter fort. Die Parolen gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder die Forderung nach einer Frauenquote bei besonders wichtigen Berufen ist die Konsequenz eines solchen Denkens. Hinter diesem Verständnis von Gerechtigkeit steckt die Sicht, dass alle Menschen gleich sind und gleich behandelt werden sollen, im Guten wie im Bösen. Im Alten Testament haben die Begriffe Gerecht und Gerechtigkeit noch einen etwas anderen Schwerpunkt. Im Grunde gibt es das deutsche Wort bereits her. In dem deutschen Wort steckt das Wort Recht. Gerechtigkeit hat also etwas mit Recht zu tun. Das entscheidende Recht in der Bibel ist das Recht Gottes. Ausgedrückt in den Gesetzen. Das ganze Alte Testament dreht sich um diese Gesetze und zuerst die ungeschriebenen Gesetze und schließlich die niedergeschriebenen Gesetze in den 10 Geboten und den Propheten. Und diese Gesetze waren auch die Grundlage für den Staat Israel und das Königtum, was sich daraus entwickelte. Gerecht ist im Alten Testament also definiert als das, dass derjenige ist, der die Gesetze Gottes befolgt und beachtet. Was aber soll jetzt diese Aufforderung des Predigers, sei nicht allzu gerecht? Kann man dann ein Gesetz zu sehr beachten? Ist es denn notwendig, das Gesetz manchmal zu ignorieren? Die einfache Antwort ist ja. Es ist möglich, dass man ein Gesetz zu sehr beachtet und es ist möglich, ein Gesetz zu stark zu beachten. Und manchmal ist es möglich, dass Gott von einem fordert, das Gesetz zu missachten. Der Begriff, der hinter diesem Phänomen steht, heißt im Deutschen Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit bedeutet, dass man sich an die Buchstaben des Gesetzes klammert, selbst wenn die Umstände danach rufen, dies nicht zu tun. Beispiele dafür gibt es in der Bibel durchaus viele zu finden und im täglichen Leben sowieso. So gibt es beispielsweise im Propheten Jesaja eine Stelle, die oft auch auf Jesus bezogen wird, aber in unserem Kontext auch interessant ist. In Jesaja 7 heißt es: Der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, von deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört ihr vom Hause David, ist es euch zu wenig, dass ihr die Menschen müde macht? Müsst ihr auch den euren Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Hier ist ein solches Beispiel von Gesetzlichkeit. Der König Ahas wird aufgefordert, von Gott ein Zeichen zu fordern. Irgendeines, irgendetwas Großes oder Kleines. Aber Ahas weigert sich. Er hat von klein auf gelernt, dass ein Zeichen von Gott zu fordern bedeutet, Gott zu versuchen. Und das wird von Gott bestraft. Obwohl die Aufforderung über den Propheten von Gott selber kam, klammert sich Ahas an die Buchstaben, die er gelernt hat. Das Gesetz war ihm wichtiger als die Botschaft Gottes. Oder nehmen wir die Beispiele, die Jesus uns selber gegeben hat. In Markus 2 zum Beispiel. Dort steht: Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszurufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Dieses Beispiel ist besonders deutlich. Das Sabbatgebot war eines der wichtigsten Gebote in Israel. Alle strenggläubigen Juden suchten es einzuhalten. Aber Jesus rückt die Perspektive zurecht. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Nicht der Buchstabe zählt, sondern der Sinn. Auch das Beispiel, was ich eingangs aus unserer Gemeinde erzählt habe, zähle ich zu diesem Beispiel, wo der Sinn eines Gesetzes die gesetzliche Auslegung überwinden muss. Ja, wenn eine Beziehung zerbricht, dann ist das gegen den Willen Gottes. Ja, sich scheiden zu lassen, ist auch gegen den Willen Gottes, zumindest im Allgemeinen. Aber deswegen zu einer Wiederverheiratung den Segen der Gemeinde zu verweigern, kann ebenfalls gegen den Willen Gottes sein. Diese Beispiele zeigen, was Gesetzlichkeit ist. Man hält an den Buchstaben des Gesetzes fest, obwohl der Geist des Gesetzes etwas anderes verlangt. Und an so einer Haltung kann man, wie der Prediger betont hat, zugrunde gehen. Es ist sogar so, dass man dadurch, dass man die Buchstaben des Gesetzes befolgt, das Gesetz tatsächlich missachtet und damit den Zorn Gottes auf sich zieht. Der Begriff der Gesetzlichkeit oder Gerechtigkeit wird auf der anderen Seite bespiegelt von dem Begriff der Gottlosigkeit. Ein Gottloser war in der Sprache des Alten Testamentes jemand, der Gott und seine Gesetze missachtet, der sich nicht darum kümmert, dem diese Gesetze egal waren. So jemand wurde auch als Feind Gottes betrachtet. Jemand, der die Macht Gottes gegen sich stehen hatte und dessen Leben deswegen nicht gelingen kann. Dennoch hat der Prediger beobachtet, dass jemand reich wurde und ein gutes, langes Leben führte, der die Gesetze missachtet hat. Von einem Strafgericht Gottes war da irgendwie nichts zu erkennen. Doch offensichtlich sah er hier Abstufungen, denn in Vers 17 rät er, nicht allzu gottlos zu sein. Ein bisschen Gottlosigkeit scheint irgendwie nicht zu schaden. Wie ist das zu verstehen? Die Aussage des Predigers ist grundsätzlich, dass die Gesetze Gottes zum Leben verhelfen. Sie regeln das Miteinander, sie sorgen für Hilfe in der Not, sie sorgen für einen Ausgleich in den Ungerechtigkeiten des Lebens. Die Schwachen schützen, Konflikte vermeiden, Streit abwenden. Das ist das Ziel der Gesetze Gottes. Diese Gesetze sind gut. Aber das Leben ist vielfältiger und komplexer, als sich durch geschriebene Gesetze ausdrücken lässt. Deshalb ist Gesetzlichkeit, also das blinde Klammern an den reinen Buchstaben des Gesetzes, schädlich und entspricht nicht dem Geist, mit dem diese Gesetze gegeben wurden. Und aus demselben Grunde kann es Situationen geben, in denen man gegen die Gesetze handeln muss, also in der Sprache des Alten Testaments gottlos sein muss. Das ist dieses ein wenig gottlos, nicht schadet, sondern fördert. Auch hierzu kann man Beispiele finden, an denen man das verstehen kann. So sagt das Gesetz, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst. Das kennen wir alle. Früher wurde dabei der erste Teil, liebe deinen Nächsten, besonders betont, weil wahrscheinlich daran jede Menge Mangel herrscht. Doch man kann sich in der Liebe zu dem Nächsten auch aufreiben. Man kann sich selbst vernachlässigen, sich selbst zerstören. Darum ist der Nachsatz auch so wichtig. Egoismus ist nicht nach Gottes Willen, aber trotzdem soll man sich auch selber lieben und man muss sich auch um die eigenen Bedürfnisse kümmern. Genauso werden in Briefen des Neuen Testamentes Sanftmütigkeit und Barmherzigkeit als die Tugenden beschrieben, die der Geist Gottes mit sich bringt. Und das ist auch im Allgemeinen richtig. Eigenschaften, Sanftmütigkeit und Barmherzigkeit sind Eigenschaften nach dem Willen Gottes. Aber es gibt Augenblicke, in denen darf man nicht sanftmütig sein. Es gibt Situationen, bei denen Barmherzigkeit nicht angebracht ist. In diesen Situationen muss man mit entschlossenem Mut handeln und Gerechtigkeit statt Barmherzigkeit agieren lassen. Solche Beispiele gibt es viele. Aber solche Beispiele bergen auch eine tiefe Gefahr. Es ist die Gefahr, dass die Missachtung der Gesetze zur Gewohnheit wird. Die Ausnahmesituation wird dann zur Regel erklärt. Das bedeutet, dass ich dann nur noch mich selbst liebe, gar nicht mehr den Nächsten. Das bedeutet, dass ich nur noch hartherzig handle und gar nicht mehr sanftmütig. Das bedeutet, dass die Gerechtigkeit jegliche Barmherzigkeit übertönt und zur Terrorherrschaft wird. Ich brüste mich dann damit, ein gottesfürchtiger Nachfolger des Herrn zu sein, aber tatsächlich bin ich nichts weiter als ein Egoist, der nichts anderes kennt als den eigenen Vorteil. Damit kann ich mich selbst betrügen, damit kann ich vielleicht andere betrügen, aber Gott lässt sich nicht betrügen. Das meint der Prediger, wenn er schreibt, sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor der Zeit. Wie aber soll man sich denn jetzt verhalten? Wie soll man wissen, wann man die Buchstaben des Gesetzes befolgen soll und wann nicht? Darauf gibt der Prediger eine einfache Antwort. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und das andere nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Der Satz enthält zwei Teile. Der erste Teil kann auch zusammengefasst werden mit der Mittelweg ist richtig, die richtige Waagschale, das Ausgewogensein ist richtig. Man soll beides tun, die Buchstaben des Gesetzes einhalten und die Buchstaben des Gesetzes umgehen. Es hängt von der Situation ab, in der man sich befindet. Ich drücke das gerne dadurch aus, dass ich betone, dass man den Geist des Gesetzes halten soll. Es geht nicht um die Buchstaben, sondern es geht darum, was das Gesetz bewirken soll. Das Gesetz ist kein Selbstzweck. Es ist von Gott gegeben worden, damit wir friedlich und in guter Gemeinschaft miteinander leben können. Die Schwachen sollen beschützt werden, den Kranken und Belasteten soll geholfen werden und die Gemeinschaft soll gestärkt werden. Dieses Ziel bestimmt den richtigen Weg. Und wenn man dieses Ziel erreicht, indem man die Buchstaben des Gesetzes vernachlässigt, dann ist das der richtige Weg. Doch das bedeutet, dass wir vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe stehen. Wir müssen das Gesetz, wir müssen die Buchstaben in jeder Situation abwägen und sollen dabei die Absicht Gottes im Sinn haben. Wir, jeder Einzelne von uns, müssen entscheiden, was das Richtige ist. Wir können uns nicht einfach auf die Buchstaben zurückziehen und jede Verantwortung von uns weisen. Wir sind es, die entscheiden, wie wir diese Buchstaben verstehen wollen. Und damit sind es auch wir, die die Verantwortung für diese Entscheidung tragen. So etwas nennt man Freiheit. Freiheit ist gekoppelt an Verantwortung. Und Verantwortung heißt, wenn ich etwas falsch entscheide, dann werde ich auch dafür gerade stehen müssen. Das Gericht, das Gott abhalten wird, um über uns zu richten, wird feststellen, ob meine Entscheidungen im Sinne Gottes waren oder nicht. Und wenn nicht, dann wird das Konsequenzen haben. Das ist der Hintergrund der Aussage des Predigers, dass wir Gott fürchten sollen. Der Begriff Gott fürchten steht dabei nicht für Angst haben vor Gott. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wenn ich Angst davor habe, falsch zu handeln, dann werde ich mich mit ziemlicher Sicherheit genau dazu bringen, das zu tun, wovor ich Angst habe. Menschen, die sich an die Buchstaben des Gesetzes klammern und versuchen auch noch das letzte i-Tüpfelchen zu erfüllen, handeln oft aus Angst. Die Drohungen gegen Sünder, die es in der Bibel ja ziemlich zahlreich gibt, bestimmen dann das Denken. Und das verdunkelt die Entscheidungsfähigkeit und letztlich verdunkelt das auch das Herz. Menschen, die sich aus Angst an die Buchstaben des Gesetzes klammern, werden hartherzig, grausam und erreichen letztlich das Gegenteil von dem, was das Gesetz bewirken soll. Nein, der Begriff Gott fürchten steht für Ehrfurcht vor Gott haben, steht für mit Gott rechnen, steht für mit Gott reden. Wenn man vor der Frage steht, was denn in einer Situation das Richtige ist und man herausfinden will, was der Geist des Gesetzes zu sagen hat, dann soll man sich daran orientieren, was Gott dazu sagt. Man soll sich daran orientieren, dass Gott da ist und einem hilft. Man soll ihn einbeziehen in seine Entscheidung. Das kann verhindern, dass man sich nur von dem eigenen Egoismus leiten lässt. Aber das Grundproblem bleibt. Wenn ich für mich entscheiden muss, was ein Gesetz in einer Situation bedeutet, dann kann ich mich auch irren. Ich kann versuchen, mit Gott zu reden, aber vielleicht höre ich nur das, was ich hören will. Ich kann versuchen, meinen Egoismus in den Hintergrund zu schieben, aber was ist, wenn der sich einfach nicht in den Hintergrund schreiben lässt? Ich kann versuchen, alle Aspekte meines Handelns zu bedenken, aber was ist, wenn ich falsch informiert bin und nicht alles sehen kann? Dann, und das muss man hier ganz klar sagen, handle ich falsch. Dann handle ich gegen das Gesetz, dann handle ich gegen den Geist des Gesetzes, obwohl ich versuche, das Gesetz doch zu erfüllen. Dann handle ich gegen den Willen Gottes, obwohl ich eigentlich versuche, seinen Willen zu tun. Dann werde ich zum Feind Gottes, obwohl ich sein Freund sein will. Dann bin ich ein Sünder, obwohl ich ohne Sünde sein will. Und die wichtige Erkenntnis, die jetzt nicht in unserem Predigtext steht, die aber trotzdem offensichtlich sein sollte, ist, dass das uns mit Sicherheit im Laufe unseres Lebens irgendwann irgendwie immer wieder passieren wird. Wir werden es niemals schaffen, immer im Sinne Gottes zu handeln. Wir sind und bleiben Sünder. Auch wenn wir versuchen, ein gottgemäßes Leben zu führen, wir haben keine Chance, dieser Falle des Sündigseins zu entkommen. Und genau hier liegt jetzt die Verbindung zu Ostern. Gott weiß, dass wir nicht gerecht sein können. Er will uns helfen durch die Gebote, die eine Richtschnur sind, aber kein Gefängnis. Er will uns helfen, indem er mit uns redet, obwohl wir so schlecht hören können. Er will uns den Geist des Gesetzes geben, auch wenn jeder von uns den Geist irgendwie anders versteht. Aber er weiß auch, dass wir trotz all seiner Hilfen immer wieder falsche Wege gehen und falsche Entscheidungen treffen werden. Er weiß, dass wir nicht gerecht sein können. Also hat er Jesus geschickt, um uns gerecht zu machen. Er hat einen Weg geschaffen, der uns erlöst, wo wir selbst diese Erlösung nicht erreichen können. Damit hat er den letzten Satz des Predigers vollends zur Wahrheit gemacht. Denn wer Gott fürchtet, wer Gott glaubt, der entgeht dem allen.